Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 11. Juli 2022. Hier wartet ein neuer Hochsommertag, aber falls ihr an Details interessiert seid, so möchte ich hier sofort das Mikrofon öffnen für unseren Chefmeteorologen Andreas Popp. Guten Morgen.
Ja, es ist wirklich ungefähr so, als wenn wir hier den Verkehrsfunk durchgeben würden von Cape Breton. Aber keiner fährt hier auf den Straßen und keiner von euch oder die meisten zumindest wohnen hier nicht, aber hören immer, wie das Wetter hier ist. Macht wirklich keinen Sinn. Übrigens, Verkehrsfunk haben wir nicht. Wobei wir neulich, wie gesagt, es ist schon ein Jahr her, hatten wir einen Stau an der Schleuse in St. Peters. Da standen, glaube ich, über 5 Fahrzeuge hintereinander, als die Schranke zu war, weil ein Schiff passieren musste. Und da hat man ziemlich lange drüber gesprochen. Okay, kommen wir zum Wetter. Ich habe gerade mal reingeguckt. Wir erwarten heute 14 Stunden Sonnenschein. So ist es. Der Sommer ist also ganz normal in seiner Pracht. Wir haben so Mitte 20 Grad. Ist ein bisschen windig, sehr angenehm, wenn man am Strand langläuft. Das tut schon richtig gut. Also nichts Besonderes, eher langweiliges Wetter, aber eben schön.
Also ich meine, wie du es immer in Worte kleidest, ich frage mich, woher nimmst du es nur?
Ich weiß es nicht, das fliegt mir einfach so zu. Ich bin halt so.
Ja. Ihr merkt, wir versuchen wieder hier uns mit Galgenhumor durch die Themen zu retten. Wir fangen mal an mit unserem Kongress Gesund durchs Chaos. 5. bis 7. August, da findet er statt. Das heißt, an diesen 3 Tagen werdet ihr alle Vorträge unserer Referenten und auch alle Interviews sehen können. Jeder, der ein Ticket hat, kann ein Jahr lang diese Vorträge sehen und sich immer wieder anschauen. Und ich möchte mal heute darauf hinweisen, dass es ein Interview geben wird, das ich führen darf, mit Dr. Dietrich Klinghardt. Das ist wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet ja eigentlich sämtlicher medizinischer Themen. Er hat eigene Kinesiologie-Methoden erfunden und arbeitet mit internationalen Teams. Klinghardt arbeitet in den USA als Arzt in Seattle, aber er ist eben nicht nur Arzt, sondern Wissenschaftler. Er ist auch Lehrer, das heißt, er bildet Therapeuten aus nach seinen Behandlungsmethoden und die sind inzwischen weltweit anerkannt. Er ist sehr erfolgreich. Er arbeitet auch in der Schweiz. Da hat er auch ein Institut und eine Klinik, mit der er zusammenarbeitet. Und dieses Interview wird spannend. Ich hatte bereits ein Vorgespräch mit Dietrich Klinghardt, denn wir werden darüber sprechen, was können Geimpfte, also die die Spritze oder sogar Booster bekommen haben, tun, um auszuleiten, um Mechanismen zu entwickeln, um da rauszukommen, aus schwersten Beschwerden zum Teil. Alles wird man wahrscheinlich niemals wegbekommen, aber es gibt doch auch Hoffnungsschimmer für einige oder durch einige Methoden. Dann natürlich, was können Ungeimpfte tun, um sich zu entgiften, um eben auch auszuleiten. Es wird ein Thema geben, das sehr interessant ist. Klinghardt spricht über das Marburg-Virus. Da wird er wohl einige Informationen dazu geben. Falls dieses Thema hochkochen sollte, von der WHO aus, was man machen kann. Also sind schon sehr interessante Hinweise, die wir von ihm bekommen und man kann eigentlich nur profitieren.
Ja, er ist ein rückgraterprobter Kämpfer, der sich für seine Sache einsetzt, authentisch wie kaum ein anderer. Er ist sehr geradlinig und er nimmt kein Blatt vor den Mund und das ist gut. Er lässt sich überhaupt nicht durch irgendwelche politischen Korrektheiten eindampfen. Er ist aber voller Wertschätzung gegenüber den Menschen, denn seine Mission ist, den Menschen helfen zu wollen. Und das nimmt man ihm auch ab, wenn man mit ihm spricht. Und er bringt wirklich ganz konkrete Tipps in Sachen Prophylaxe, aber auch Behandlung. Und ich finde, das ist ganz wichtig, gerade weil es heißt ja gesund durchs Chaos, das Motto unseres Kongresses. Und dem wird er natürlich hier in diesem Moment wirklich alle Ehre, wird hier getan. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir ihn haben. Er ist ja auch ein sehr kurzweiliger Mensch.
Ja, also das, was er so berichtet, das ist zum Teil atemberaubend. Ich habe bei dem Vorgespräch, das ich mit ihm geführt habe, oft die Luft angehalten. Und ja, da werdet ihr einige Überraschungen auch erleben können. Wolltest du noch was sagen,
Ja,
Andreas?
ganz kurz noch. Heute ist der 11. Es sind noch 3 Tage, wo es wirklich diesen rabattierten Preis gibt mit 79 Euro. Ab dem 14. wird es steigen. Ich möchte das nochmal deutlich machen für diejenigen, die jetzt in der Planung sind.
Ja, genau. Also das ist so festgelegt worden hier von dem Team. 97 € dann ab dem 14.07. Also das heißt noch 3 Tage. Wie hast du gesagt? Rabattiert.
Ja, rabattiert, so nennt man das.
Toll. Also was du, hätte ich jetzt in meinem Sprachschatz nicht gefunden, auch wenn ich gekramt hätte.
Gehört zur deutschen Sprache, aber ich bin dem natürlich mächtig. Aber ich gebe dir gerne Nachhilfeunterricht, auch noch in Vokabelkunde.
Dankeschön, Andreas. So, ihr Lieben, das nächste Thema, der Anwalt, wie heißt der mit Vornamen eigentlich, der Steinhöfel, Jochen, glaube ich, ne? Der ist ja ein erprobter Medienanwalt und der hat ein Urteil erwirkt gegen YouTube, beziehungsweise er nennt es ein richtungsweisendes Verbot. Das Gericht untersagt YouTube künftig eine Löschung von einem Video, das nur begründet wird mit dem pauschalen Hinweis auf einen Richtlinienverstoß. Das muss jetzt erläutert werden. Denn manchmal sind Videos lang, also er sagt hier 30 Minuten und länger. Und dann wird der Nutzer, wenn es irgendwo gehakt haben soll, lediglich mit der Behauptung konfrontiert, er habe die Richtlinie verletzt. Worin der Verstoß liegen soll, das erfährt er nicht. Und diese Praxis wurde jetzt erstmals in Deutschland gerichtlich untersagt. Die Plattform muss im Zeitpunkt der Löschung von Videos und der Verhängung von Sanktionen genau bekannt geben, welche Passage des Videos ihrer Ansicht nach gegen welche Richtlinie verstoßen soll. Andernfalls würde sie ja löschen, heißt es hier, ohne zu wissen, warum.
Ja, das ist natürlich ein wirklich brillanter Schlag gegen die Big Tech-Willkür, die ja überall herrscht. Mittlerweile haben sich ja die großen Konzerne über die hoheitlichen Gesetze hinweggesetzt und steuern ja mehr oder weniger schon die gesamten Geschicke der Politik, der Entscheidung, der Finanzämter und so weiter bis hin in die Medien rein. Und insofern ist das natürlich willkommen, weil jetzt stehen sie unter Druck, denn viele kleine YouTuber, die auch die Gelder gar nicht haben, um etwas prüfen zu können, einen Anwalt einzuschalten, der das prüft, woran liegt es denn und so weiter, die geben dann einfach auf. Und damit kommen sie natürlich in diesem Moment nicht mehr gegen an. Die müssen wirklich dann sagen, in Minute so wie noch bedeutet das Folgendes und da haben sie das und das gesagt und das verstößt. Und dann kann man genau überlegen, geht das? Ich glaube, es werden dann viele Abschaltungen nicht mehr stattfinden. Wir sind ja auch schon davon betroffen gewesen. Und wenn man dann anruft, dann heißt es, das wissen wir nicht, was das war, aber das ist dann im Gremium irgendwo da entschieden worden. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Schlag.
Das ist ein großer Erfolg und man soll die Erfolge auch feiern und deswegen haben wir das hier ganz an den Anfang unserer Sendung genommen. Nächstes Thema, der Kampf um die Weltmacht, sagen wir mal so, nimmt weiter Formen an. Wir wissen, es gibt den westlichen Komplex, es gibt den östlich-asiatischen Komplex. Russland ist der neue Feind des Westens, inzwischen China auch. Die BRICS-Staaten formieren sich einerseits, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, es werden immer mehr, die sich dem zuwenden. Auch die arabischen Staaten neigen jetzt in diese Richtung, BRICS-Staaten, während der Westen, tja, doch so langsam zunehmend an Rückhalt verliert. Man merkt, dass man natürlich sich nicht unbedingt auf die Seite des Verlierers begeben will. Deswegen ist der Zulauf Richtung Osten im Moment sehr groß. Jetzt gibt es ein neues Thema, Andreas, nämlich auch eine Weltteilung in Sachen Gender Mainstreaming. Die Plattform Wochenblick.at hat einen spannenden Artikel veröffentlicht, dass nämlich die Soros-Organisationen Sturm laufen. Also Soros steht eigentlich für die Förderung von Gender Mainstreaming, von LGBTQ-Leuten, das ist ja dieses lesbisch, gay, bi und so weiter in einem Begriff. Ich kann mir das nie merken. Und Andreas, jetzt gibt es Widerstand in den arabischen Ländern. Die gehen auf Regenbogenjagd und verbieten Homo-Paraden, verbieten Christopher Street Day, ist sowieso nicht denkbar. Übrigens hat Russland das schon lange getan. Und ich komme da gleich in die Einzelheiten, aber wie würdest du das einordnen? Das sind ja doch hier wirklich gesellschaftsbestimmende Themen, die in den westlichen Ländern, auch in den USA von Joe Biden natürlich, in der Agenda ganz oben stehen und plötzlich von einer unerwarteten Seite schwerstens bekämpft werden.
Na, wir haben hier im Prinzip zwei extremistische Ausrichtungen und Perspektiven aus meiner Sicht. Auf der einen Seite diese wirkliche Verachtung zum Beispiel von gleichgeschlechtlicher Liebe. Und das steht niemandem zu, weil das ist nämlich Privatsache, gehört eigentlich gar nicht in die Politik, gehört somit auch nicht verfolgt. Auf der anderen Seite das andere Extrem, und das ist ja genauso schlimm, indem man sagt, eigentlich muss das jetzt so forciert werden, als würde die Minderheit, das sind ja immer noch Minderheiten, meines Erachtens, Gleichgeschlechtlichkeit und all diese Dinge und auch diese gesamten Probleme, die wir dort haben, dass diese Minderheiten eben so hoch stilisiert werden, dass die Mehrheit mittlerweile schon wieder an den Rand gedrängt wird. Und diese beiden Extreme gehen natürlich hoch. Und wenn man merkt zum Beispiel, wenn man dieses LGD-Dingenskirchen mit diesen Buchstaben, ich kann mir das auch nicht merken, wenn man da zum Beispiel alleine einen Joke drüber macht. Ich habe neulich einen gesehen, Chuck Norris war das, glaube ich, der hat gesagt, ich war auch im Körper einer Frau gefangen. Aber dann wurde ich geboren. Und das ist natürlich ein wirklich lustiger Joke gewesen. Aber da gab es natürlich gleich schon wieder Riesenaufstand dagegen, als er das gesagt hatte. Also es ist ja nicht einmal mehr Spaß erlaubt. Und diese beiden Extreme führen natürlich zu einer gigantischen Konfrontation. Interessant finde ich, dass beispielsweise die Vertreter der Regenbogenstrukturen, beispielsweise wie Herr Habeck dann bei den arabischen Staaten vorspricht und bittet dann um Öl, weil der Russe der Böse ist. Und die Araber dann eben halt dann doch die Guten an der Stelle. Und das sind natürlich alles so Dinge, die merkt auch der Normalbürger, dass das alles völlig paradox ist, was da läuft.
Ja, es zeigt einfach, wie unsere Welt aus den Angeln gehoben ist, dass man überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, eine gesunde Struktur irgendwo reinzubringen, sondern die Verwirrung wächst und wird immer größer. Ich lese mal jetzt hier in den Beitrag vom Wochenblick.at hinein. In arabischen Ländern hagelte es im LGBTQ-Parademonat ein Verbot nach dem anderen, heißt es hier. Zuletzt verordnete der Libanon der Polizei die Auflösung aller Aktivitäten, die Homosexualität fördern. Auch Kuwait und Saudi-Arabien starteten ähnliche Kampagnen. Dortige Aktivisten von LGBTQ, ich lese es jetzt so oft vor, Andreas, bis du es auswendig kannst, werden unter anderem eben von diesen westlichen NGOs gesponsert, heißt es. Und man geht hier ein bisschen ins Detail, also der libanesische Innenminister Bassam Mavlavi hat der Polizei befohlen, wörtlich die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um alle Feiern, Zusammenkünfte oder Versammlungen zu verbieten, die darauf abzielen, dieses Phänomen zu fördern, und sie sollen die Ergebnisse zurückmelden. Dies sei notwendig angesichts der Verbreitung von Aufrufen in sozialen Medien, Partys und Veranstaltungen zur Förderung der Homosexualität im Libanon zu organisieren und unter Berücksichtigung der negativen Folgen, die dieses Phänomen für den Einzelnen und die Gesellschaft mit sich bringe, heißt es weiter. Bereits Anfang Mai nahm die Polizei auch prominente Aktivisten fest und die mussten dann dementsprechend die sogenannten Pride-Events in Beirut absagen. Ja, und das Gleiche gilt eben für viele andere Länder, die eben das jetzt nicht mehr zulassen wollen. Gerade eben bei, hier ist es jetzt nochmal übersetzt, ist auch egal. Das sind, wir gehen da gar nicht zu weit rein, denn das ist ja ein Thema, Andreas, das auch leicht die Emotionen hochkochen lassen könnte. Auf der einen Seite ist es ja richtig, dass Homosexualität lange unterdrückt war, unter Strafe gestellt war und dass das zum Glück alles auch gerade in den westlichen Ländern und vor allem in den westlichen Ländern aufgehoben wurde. Auf der anderen Seite, in den arabischen Staaten ist Homosexualität nicht erlaubt, in vielen jedenfalls. In manchen Ländern steht darauf sogar noch die Todesstrafe. Das heißt, das ist ja ein Thema, was doch mit der Zeit auch zu größeren Unruhen führen könnte.
Naja, ich vermute mal, fast durch diese sogenannte Offenheit dieser ganzen Sexualität werden diese ganzen auch Maßnahmen gegen Homosexuelle in Arabien noch immer stärker, weil die sich dann dagegen wehren. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin konservativ und ich habe auch eine bestimmte Grundhaltung. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Sexualität eine ureigene individuelle Entscheidung ist. Ganz einfach individuell. Das gehört in keine Parade. Weder Homosexuelle noch Heterogene, noch gehört die Sexualität, noch die überpornografischen Darstellungen, die stattfinden. Ich glaube, das macht die Menschen krank. Ich glaube das, weil Sexualität hat auch irgendwas mit Liebe zu tun. Zumindest kann es sein, dass man es damit zu tun hat.
Was meinst du, was macht die Menschen krank?
Zum Beispiel denke ich diese Übersexualisierung, in der wir momentan leben. Ich denke, dass beispielsweise kleine Kinder mittlerweile konfrontiert werden können über ihre Handys, über irgendwelche Porno-Plattformen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist nicht förderlich für die Seele eines Kindes, weil die Sexualität komplett von der Liebe abgekoppelt wird und das Ganze eine wahre Sexualität, eine wahre Liebe ist. Also die Ware im Prinzip als Ware gesehen und nicht mit von Wahrheit. Und das ist genau der Punkt mittlerweile. Und aus diesem Grunde bin ich sogar dafür, dass im Rahmen einer Hoheitlichkeit man sagt, dass diese Dinge schlichtweg für die Menschen unzugänglich sein müssen, die es nicht wollen. Und das ist für mich hier eine ziemlich komische Geschichte, auch wenn ich mir da jetzt ganz viele Gegner mit ranziehe. Sexualität ist Privatsache. Punkt.
Gut, das hat auch was mit Schamgefühl zu tun, das eigentlich auch eine sehr wichtige Tugend für uns Menschen sein sollte und das ja schon auch in Kindergärten und Grundschulen aufgehoben wird, zerstört wird, indem man den Kindern eine Art Frühsexualisierung zumutet, wie man sich das nicht mehr vorstellen kann.
Das ist auch ganz wichtig. Ich stehe zum Beispiel auch zu meinem Schamgefühl. Und es ist wichtig, dass es so etwas auch gibt. Aus meiner Sicht, es ist Rede nur von meiner persönlichen Meinung. Jetzt sagen die Menschen, viele sagen dann, naja, zum Beispiel nackt rumzulaufen oder sich zu entblößen oder sonst wie, das sind eben halt die Dinge, die gehören eben halt zur Natur und das ist völlig natürlich. Das stimmt, aber wir unterscheiden uns auch beispielsweise von seelenlosen Geschöpfen, zum Beispiel Tieren. Und aus diesem Grunde finde ich es auch wichtig, dass ein gesundes Schamgefühl seine Berechtigung hat. Zumindest aber, dass die Menschen, die dieses Schamgefühl haben, dass die nicht beispielsweise tangiert werden, wenn zum Beispiel durch irgendeine Parade Menschen in Ketten oder mit was auch immer da irgendwo durch die Stadt gezerrt werden und da ihre Triebe da ausleben wollen. Das finde ich einfach nicht gut.
Ich komme mal zur Meldung zurück. Also zum Beispiel hat das Außenministerium von Kuwait Anfang Juni den Geschäftsträger der US-Botschaft zu sich zitiert. Stein des Anstoßes war ein ungehöriger Tweet, wie es heißt, zu Ehren des Pride-Months, des stolzen Monats der Regenbogenbewegung, samt Zitat von US-Präsident Joe Biden. Und auch im Königreich Saudi-Arabien startete die Behörde Anfang Juni, also wenige Wochen vor dem geplanten Besuch des US-Präsidenten Biden, eine ähnliche Kampagne. Spielzeuge, Handtaschen, Accessoires in Regenbogenfarben wurden von den Aufsichtsbehörden beschlagnahmt. Dazu wurde demonstrativ ein Video ins Netz gestellt. Das heißt, man zeigt da Kante, sagt, das gibt es hier bei uns nicht. Die einen mögen das gut finden, die anderen nicht. Wir wollen uns dazu überhaupt nicht positionieren, sondern was ich spannend finde, ist, was du gesagt hast, Andreas, dass da jetzt mehr oder weniger zwei langsam extremistische Formen aufeinanderstoßen und ihren Teil dazu beitragen werden, dass hier Klärung irgendwann stattfindet, dass also sozusagen der Great Reset, die Transformation, auch was dieses Thema angeht, stattfindet.
Ja, und ich glaube, genau das ist der Grund. Und je offener die westliche Welt diese Themen ja im Prinzip nicht einfach ignoriert und sagt, das ist alles in Ordnung. Sexualität ist ja ein natürlicher Vorgang. Er wird aber nicht mehr natürlich, sondern er wird mehr oder weniger das Ziel irgendwie allen Lebens. Und es ist auch mit der Natürlichkeit nicht mehr zu bringen, wenn es dann quasi nur noch um Fetische geht, die ausgelöst werden. Und all diese Dinge, die jetzt nach außen getragen werden, jeder darf machen, was er will. Und wenn er sich abends an die Heizung ketten lässt und hat da Lustgefühle, dann soll er das von mir aus machen. Stört mich nicht. Aber das hat die Leute nicht zu interessieren, die da keinen Hang zu haben. So einfach ist das Ganze. Und je stärker das forciert wird durch solche Paraden, desto stärker wird auch die Gegenwehr in anderen ganz stockkonservativen Ländern, die dann noch ungerechter werden gegenüber denjenigen, die zum Beispiel einfach nur eine homosexuelle Liebe leben wollen, was völlig in Ordnung und gerade ist. Natürlich, gar keine Frage.
Ja, danke schön für diese Ausführungen. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir berichten hier seit, ja, man kann schon sagen Wochen, über die Bauernproteste in den Niederlanden. So allmählich schwingt sich jetzt auch der Mainstream auf, in das Thema hineinzugehen, weil man einfach irgendwann nicht mehr daran vorbeikommt. So meldet die Welt: Bauernproteste, Doppelpunkt, in den Niederlanden droht die Eskalation. Und es heißt hier, drastische Verschärfungen von Umweltauflagen treiben die Bauern in den Niederlanden auf die Straßen. Letzte Woche waren die Proteste so heftig, dass Premier Mark Rutte unter Druck geriet. Und dann eben kam die Sache mit dem Schuss, dass die Polizei also auf einen jungen Landwirt, der war, glaube ich, nicht mal volljährig, geschossen hat. Und die Landwirte solidarisieren sich jetzt auch in Deutschland mit ihren Kollegen im Nachbarland. Sie hängen Transparente von Autobahnbrücken, rufen zu Kundgebungen auf. Das scheint eben auch der Grund zu sein, dass man an der Berichterstattung nicht mehr vorbeikommt. Währenddessen droht in den Niederlanden, wie es hier heißt, die Eskalation, nachdem dieser Schuss letzte Woche gefallen ist. Und jetzt ist eben Premier Mark Rutte unter Druck und hat sich bereit erklärt, mit den Bauern reden zu wollen. Wörtlich sagt er: Ich verstehe die unglaublich großen Sorgen, die die Bauern haben, und möchte jetzt auch mit Vermittlern so ins Gespräch gehen. Was ist der Hintergrund? Nochmal: Bis 2030 müssen die Emissionen im Durchschnitt um 50% reduziert werden, bei Naturgebieten sogar um mehr als 70%. Das trifft vor allem die intensive Landwirtschaft, den größten Verursacher, wie es hier heißt. 30% der Viehbetriebe droht nach Angaben der Regierung damit das aus. Es ist also kein Wunder, dass die Bauern um ihre Existenz fürchten. Das Gleiche droht auch für Deutschland jetzt. Das heißt, es sieht aus wie eine vorsätzliche Nahrungsmittelverknappung, vor allem wenn man als Hintergrund weiß, dass das eine Agraragenda ist, die dein bester Freund Andreas Klaus Schwab vom WEF mit sozusagen produziert hat. Und wer sitzt am Ruder oder wer steht sozusagen als Beispielland diesem WEF-Plan vor? Das sind die Niederlande. Das ist Premierminister Rutte, der beim vergangenen WEF-Treffen stolz über die Rolle der Niederlande bei dieser Agraragenda, dieser landwirtschaftlichen Superwende verantwortlich ist.
Ja, das hängt damit zusammen, dass der WEF den Herrn Rutte Bescheid gesagt hat, dass sie die Koordination quasi der landwirtschaftlichen Verteilung, das heißt der Lebensmittelverteilung, aus Holland quasi mehr oder weniger für ganz Europa übernehmen. Das war so ein bisschen das, was in Aussicht gestellt wurde. Ich möchte das Thema noch mal kurz entzerren. Es wird ja argumentiert damit, dass die Bauern zu viel Umweltverschmutzung betreiben durch Stickstoffe, durch die hochintensive Landwirtschaft. Nun muss man einfach mal fragen, warum ist denn die Landwirtschaft so hochintensiv? Ganz einfach, weil man mit normaler, natürlicher Landwirtschaft überhaupt nicht mehr in der Lage ist, aufgrund der niedrigen Kosten der Lebensmittel als Bauer zu überleben. Man ist also gezwungen, mit ganz starken Agrarchemie und allen möglichen Mitteln einzugreifen, um überhaupt noch einen angemessenen Ertrag zu haben, mit dem man leben könnte. Jetzt sage ich mal, Würde man die Preise zum Beispiel wesentlich höher bringen, und zwar nicht durch Inflation einer verfehlten Geldpolitik, sondern im Rahmen eines vernünftigen Wirtschaftsstruktursystems, und würde man einfach die Preise entsprechend hochsetzen und man würde eine natürliche Landwirtschaft wieder forcieren, wäre es absolut möglich, die gesamte Welt mit einer natürlichen Landwirtschaft zu versorgen. Warum aber findet das nicht statt? Ganz einfach, weil das Geld nicht da ist. Und wo ist das Geld? Das Geld sammelt sich eben halt wie durch ein schwarzes Loch abgezogen, immer wieder bei den ganz wenigen Figuren, die im Rahmen der konservativen Revolution, der Umverteilung des Geldes, ganz oben sitzen. Das sind die typischen Figuren, die wir ja oft genannt haben. Das heißt, hier schließt sich dann der Kreis. Und wenn dann der WEF und der WEF von Herrn Schwab, der ja Vorsitzender ist des Milliardärsclub, dann wissen wir natürlich auch, wo die Initiatoren sind. Und wenn man weiß, wer die Initiatoren sind, dann weiß man auch, wessen Interessen da vertreten werden. Da geht es eben nicht um die Versorgung der Menschen mit biologischen Mitteln, sondern es geht um die Erhaltung der eigenen Pfründe. Das ist der ganz schlichte, einfache Punkt. Und das ist genau auch die Lage, warum man jetzt nicht sagt, wir geben es jetzt in irgendeiner Form frei, denn dann wäre es wirklich ehrlich. Denn es wäre durchaus möglich, die Dinge so zu machen. Das Geld ist aber einfach nicht da, weil es immer in dieselbe Richtung fließt, nämlich als bedingungsloses Spitzeneinkommen.
Ja, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Nachhilfeunterricht bekommen, was die Hintergründe sind. Ich möchte aber jetzt noch mal zu dem direkten Problem kommen. Also es gibt ja inzwischen auch einige Videos deutscher Landwirte, die eingestellt werden. Wir haben gestern auch ein Interview zwischen Mark Friedrich und Anthony Robert oder Robert Lees eingestellt, ein norddeutscher Landwirt, der sagt, genau das Gleiche kommt jetzt. Die legen rote Flächen fest, die willkürlichen Berechnungen nach seinen Aussagen unterliegen, ohne Logik. Und jeder Bauer kann betroffen sein, ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben. Das heißt, es ist jetzt wie ein Damoklesschwert, das über der gesamten Landwirtschaft auch Deutschlands schwebt. In den Niederlanden könnte sich ein Regierungseklat daraus ergeben, denn es heißt, dass Mark Rutte auch als Teflon-Mark bekannt ist, dass er also alle möglichen Probleme, die da so aufgekommen sind, immer so ein bisschen an sich abgleiten lässt, aber dass jetzt doch sich das rächen könnte, wenn er immer alles auf die lange Bank schiebt. Denn es gibt noch andere Probleme, zum Beispiel in den Niederlanden die große Wohnungsnot, die jedes Jahr dramatischer wird. Die Engpässe in Krankenhäusern, die sind jetzt natürlich auch überall zu verzeichnen, weil, wie heute in vielen Meldungen bestätigt, viele sogenannte Geimpfte auf den Stationen landen und betreut werden müssen und behandelt werden müssen. Und zwar, weil sie Corona haben oder weil sie einen Herzinfarkt haben oder einen Schlaganfall oder eine Gürtelrose im Gesicht oder was auch immer. Und der Mainstream zwar jetzt die Dinge meldet und so allmählich bringt und auf die großen Probleme der Menschen aufmerksam macht, aber in Wirklichkeit doch auch immer wieder betont, es sind nur sehr, 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 sehr seltene Fälle.
Ja, ich muss noch mal auf die Landwirtschaft zurück, weil mir das wichtig ist. Das, was wir hier gerade erleben, ist ja, dass der Sack zugemacht wird, dieser sogenannten selbsternannten Elite. Das heißt, man will die Versorgung der Menschen auf regionaler Ebene eliminieren und eine industrielle Lebensmittelversorgung aufbauen, zentral gesteuert, weltmachtpolitisch ausgelegt. Das ist das, was da eindeutig hintersteht. Wer die Macht über die Rohstoffe hat, kann ganze Länder beherrschen. Wer die Macht über die Lebensmittel hat, der kann die gesamte Welt beherrschen. Und genau darum geht es. Wenn den Bauern oder den Menschen in einem Ort das Recht genommen wird, sich selbst zu versorgen, und wir haben neulich darüber gesprochen, dass es vom Landratamt in Bayern irgendwo einen Bauern gab, einen privaten Bauern, der ein Anschreiben bekommen hat, dass er Geld bekommt, wenn er seine Ernte vernichtet und nicht verkauft und er Strafe zahlen muss, wenn er seine Ernte verkauft, und das in einer Lage, wo wir von einem weltweiten Hunger Problem sprechen, welches uns droht. Das ist das ganz wirklich perfide aus meiner ganzen Richtung heraus gesehen. Und wenn die Menschen das nicht begreifen, dass sie gerade ihre eigene Ernährung abgeben und damit das Ganze einer Weltorganisation übergeben, die könnte nach Belieben, wenn irgendein Land nicht mehr richtig mitspielt, dann können sie die schlicht und ergreifend von den Lebensmitteln abschneiden und dann werden die aber ganz schnell wieder gefügig. Das ist das größte Machtinstrument, welches man zurzeit aufbauen kann.
Ja, und ich sehe hier gerade eine Meldung, die ist reingekommen von einer englischsprachigen Plattform alternativer Medien, nämlich von, wie heißen die? News Punch. Und da heißt es, das Weltwirtschaftsforum wolle niederländische Landwirte aufkaufen. Diese Pläne seien bekannt geworden. Und man wolle sozusagen damit auf der einen Seite zeigen, dass man helfen will, aber die Pläne sind natürlich klar. Nun ist das ein Zirkel, Andreas, das ist ja keine Company, es ist ja kein Unternehmen. Wie wollen die denn niederländische Landwirte aufkaufen?
Naja, die können mittlerweile machen, was sie wollen. Wir haben ein Problem, dass die Staatlichkeit, die Souveränität eines Staates, ich rede nicht mal von einem Land oder von einer Gemeinde, dort gehört eigentlich die wirkliche Souveränität hin, sondern dass wir mittlerweile eine Struktur haben, dass alle, ich sage mal, Medienlandschaften, das wissen wir. Wir wissen ja, dass große Medienanstalten, wir haben oft darüber gesprochen, mit den Millionenspenden an alle möglichen Standardmedien, ob das der Spiegel ist oder sonstige Unternehmungen, die mehr oder weniger Gelder bekommen. Und ich habe eben halt da meine Bedenken, dass dann die Objektivität gewährleistet bleiben muss. Und genau das haben wir in allen Bereichen. Die gesamte Politik wird mittlerweile gesteuert. Deshalb setzt man ja über die Politiker eines Staates zum Beispiel eine Lobbyorganisation wie die EU ein. Die EU ist kein völkerrechtlich anerkanntes, hoheitliches Konstrukt, sondern das ist ein Käse, der entstanden ist durch Lobby. Und dort werden eben halt die Lobbyisten und die Lobbystrukturen eben vertreten. Und die können natürlich relativ schnell eingreifen in die Grundstrukturen auch der einfachsten Politik und so, dass selbst ein Bundeskanzler oder auch ein amerikanischer Präsident nachher überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Da gehört auch nicht wirklich viel Fantasie zu und das kann man nicht mehr als Verschwörungstheorie abtun. Deshalb können die das machen.
Ich möchte mal auf einen anderen Aspekt noch hinweisen. Es heißt hier in diesem Artikel, dass Herr Rutte Glanz und Rückhalt verliert als ehemaliger Strahlemann, dass sogar seine eigene Partei sich auf die Seite der Bauern stellt, die Koalition, seine Koalition durch die vielen Themen mit dem Rücken zur Wand steht und die Masse der Trecker bedrohlich auf die Regierung zukommt. Es heißt, vor allem für die rechten und populistischen Parteien kommt der Bauernaufstand wie gerufen und bereits der Rechtspopulist Geert Wilders habe gewarnt, die Niederlande sind ein Vulkan, der vor dem Ausbruch steht. Abgeordnete der rechtsextremen Partei Forum für Demokratie hoffen bereits wörtlich, dass das ganze System zusammenstürzt, sodass wir wieder die Macht ergreifen können. Also, das heißt, Unsicherheiten in der Regierung in Niederlanden. Wir haben von Herrn Habeck auch Aussagen gehört, dass es eng werden könnte, dass also auch große Unruhen auf die deutsche Bundesregierung zukommen könnten, wenn es weitergeht mit Empty-Gas, mit Lebensmittelnotstand und Versorgung. Genau die gleichen Diskussionen in Österreich. Andreas, es steht in der Bibel, zur Zeit des jüngsten Gerichtes würden die Regierungen vieler Länder zusammenstürzen. Es gibt aber auch die Prognose von Herrn Schwab in seinem Buch Great Reset, dass viele Regierungen zusammenstürzen werden durch die Mikrobe. Inzwischen haben wir ja viele weitere Gründe. Was würde das denn bedeuten?
Naja, wir sehen ja, dass die Regierungen eigentlich schon längst zusammengestürzt sind oder mehr oder weniger nur noch im Affekt hinter irgendwelchen neuen Situationen, die sie in die Erkenntnis bekommen, dann im Rahmen eines Durchwurstelpragmatismus dann ihre Arbeiten machen. Ich glaube, die Kontrolle ist längst verloren und auch diese Geschichte, die wir jetzt gerade erleben mit dem Bauernaufstand und dass es dann heißt, das sind die Rechten, die da jetzt wieder Profit rausschlagen, das ist mittlerweile ein stumpfes Schwert, welches eingesetzt wird, immer mit den bösen Rechten. Ich glaube, irgendwann glaubt es auch gar keiner mehr. Es wird langsam eng. Und dieser Kampf geht so in Richtung eines bestimmten Zenites raus. Denn die haben natürlich ganz klar gewusst, wenn sie in Holland diese Geschichte mit den Bauern machen, dass diese Aufstände kommen. Das ist ja nicht irgendwie, dass sie jetzt überrascht sind. So blöd sind die nicht, sondern das wird ja ziemlich genau geplant. Und jetzt geht es darum, wie dämmt man diese aufkommenden Menschen, die jetzt eben aufbegehren, wie dämmt man die wieder ein? Und dann heißt es eben, ja, also alle, die sich damit solidarisieren, sind jetzt eben rechtsextrem. Bloß mittlerweile ist das gesamte Volk rechtsextrem und nur noch die Politiker oben sind es eben halt offenbar nicht. Das merkt nun mittlerweile auch der Dümmste. Spätestens seit der Ukraine-Politik im Prinzip hat sich diese gesamte Geschichte mit rechts, links ja sowieso mehr oder weniger fast ins Gegenteil verkehrt. Das ist ja eigentlich kaum noch zu erklären. Also es geht hier darum, jetzt diesen Sack zuzumachen. Es kommt jetzt in eine sehr, sehr heikle Phase. Das ist der Zenit, der erreicht wird. Aber ich glaube, viele Menschen verstehen das. Und ich glaube, es werden noch mehr Menschen auf die Straße gehen. Solange die Polizei und die Armee das Ganze mitspielt, solange ist es nicht ganz einfach. Das heißt, entscheidend ist, dass die Exekutive nicht angegriffen wird, sondern mit ins Boot geholt wird. Das ist ganz wichtig und ich glaube, bei denen rumort es natürlich auch mittlerweile.
Gut, das ist das, was auch an Informationen bei uns immer wieder hier ankommt, dass die ganzen Verteidigungsgruppierungen und Einrichtungen in Deutschland längst nicht alle hinter den Anordnungen der Bundesregierung stehen. Ja, und ganz spannend, in den Niederlanden sind jetzt nach diesen Protesten in einem Supermarktverteilzentrum viele Feuer entstanden. Das Verteilzentrum ist in Flammen aufgegangen und spannenderweise ist dieses Verteilzentrum, das heißt nämlich Picknick, ist ein Unternehmen, das jetzt gerade in Europa in großem Stil ausgebreitet wird. Und es ist eine Art Online-Supermarktkette, dieses Picknick. Und diese Picknick-Leute, die werden gerade umfangreich aufgebaut von deinem Lieblingsmilliardär Bill Gates, Andreas, und seiner Stiftung. Und hier heißt es in einer Meldung des österreichischen Express, seit Stunden kämpfen mehrere Feuerwehren in Almelo in den Niederlanden gegen die Flammen. Das riesige Verteilzentrum der Online-Supermarktkette Picknick dürfte vollständig ausbrennen. Erste Videos zeigen ein gewaltiges Schadensausmaß. Und hier heißt es weiter, erst kürzlich hat der Online-Supermarkt Picknick in einer neuen Finanzierungsrunde 600 Millionen Euro aufgebracht, um sein Wachstum zu beschleunigen und der nachhaltigste Lebensmittellieferdienst in Europa zu werden. Der Bill and Melinda Gates Foundation Trust führte die Finanzierungsrunde an. Auch die bisherigen Investoren beteiligten sich und die neue Investition soll eine beschleunigte Einführung von Picknick in Europa erbringen. Und inzwischen ist dieser Online-Supermarkt auf mehr als 200 Standorten in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich angewachsen. Weitere Länder, das berichte ich gleich noch, kommen dazu. Und es werden Millionen von individuellen Fahrten zum Supermarkt durch die Bürger vermieden werden. Also das ist das Ziel, dass die Menschen nicht mehr zum Supermarkt selber gehen, sondern von einer offensichtlichen Monopolkette versorgt werden.
Ja, und das wollen die Leute nicht. Und das merken wir, wenn dann solche Dinge eben passieren. Wir sehen das hier bei uns beispielsweise auch in Kanada. Auch hier haben wir zum Beispiel Supermärkte in unserem Gebiet hier. Aber immer mehr Menschen weichen mittlerweile aus und gehen dann beispielsweise zu örtlichen Bauern. Das hat sich mittlerweile traditionell fast so ein bisschen durchgesetzt. Wenn ich dran zurückdenke, wie es war noch vor 3 Jahren, 4 Jahren, da hatten die Menschen, die dort in Straßennähe wohnten, das kann man ja sehen, wenn man mit dem Auto dort langfährt, wie die Häuser so angemacht sind, mit Rasenflächen und so weiter, sehr schön gemacht, parkähnlich zum Teil. Und die dahinter liegen beispielsweise, haben es ja auch so gemacht. Und wir sehen in letzter Zeit immer mehr, wie man dann beispielsweise Einzäunungen macht, wie man Weidegras plötzlich ausbringt, wie da plötzlich Tiere auf dem Grundstück stehen, wie plötzlich unglaublich viele Felder entstanden sind. Aber alles so im privaten Bereich. Und für diejenigen, die es nicht können, in den Orten, wo ein bisschen dichter besiedelt ist, hier zum Beispiel gibt es ja auch Orte, wo 5.000, 6.000 Menschen zusammenleben, die gehen dann zu diesen kleinen Privatbauern und kaufen dort ihr Gemüse oder helfen auch teilweise mit durch Arbeit und werden in Gemüse entlohnt. Und genau das ist das, was die Leute wollen. Und auf dem Land wird sich das auch in Europa, denke ich, immer mehr durchsetzen, dass die Menschen Alternativen wollen. Und das strahlt auch auf die Städte aus, weil die Menschen tatsächlich auch wieder Lebensmittel wollen und weg von den Füllstoffen. Und das ist auch das, warum wir mit unserem Kongress gesund durchs Chaos auch wieder ganz klar in diese Richtung auch gehen wollen, nämlich hin zu einer gesunden Ernährung. Das ist eine wichtige Grundlage.
Deswegen bitten wir euch immer wieder, wenn es euch möglich ist in eurem Umfeld, darüber nachzudenken, ob ihr euer Gemüse selber anbaut und wenn es nur ein Teil ist. Weil manchmal kommen hier Anschreiben, ja, wenn einer nur einen kleinen Garten hat oder eine Terrasse oder einen Balkon, dann ist das ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Also erstens ist eine selbst geerntete Frucht immer etwas ganz Besonderes. Hat, glaube ich, aus meiner Sicht auch eine andere Kraft. Ihr wisst, was drin ist. Das Zweite, wir trainieren. Wir trainieren für die Zeit danach. Denn auch Gemüseanbau will gelernt sein. Es ist kein Hexenwerk und wir wissen, unsere Vorfahren haben das alle gemacht. Die konnten das auch ohne Abitur. Und so werden wir das natürlich auch können. Aber dieses Training ist wichtig.
Ja, und wenn ich das so sehe, gerade weil wir ja in den Vorbereitungen sind. Ich hatte gestern ein Vorgespräch mit Daniel Ebner. Das ist der Sohn von Dr. Guido Ebner, ehemaliger Wissenschaftler von Ciba Geigy, ein Unternehmen, welches heute in der Novartis-Gruppe ist. Das ist mittlerweile aufgekauft worden, die sich mit dem Thema Uhrzeitcode miteinander auseinandergesetzt haben. Wie man alleine durch ein elektrostatisches Feld auch auf kleinstem Rahmen seine Ernte optimieren kann. Das wird übrigens auch ein hoch spannendes Thema sein, das kann ich euch versprechen und wird ein Schwerpunkt auch für mich sein im Rahmen dieses Kongresses. Also dann lernt man eben halt noch wesentlich mehr und ich glaube, das werden die Leute auch immer mehr wollen, immer mehr in die Eigenverantwortung kommen. Wenn ich sehe, was du hier an Fragen bekommst über Kräuter und wie macht man das und so weiter und so fort. Das heißt, dieser gesamte Corona-Irrsinn, der uns da mehr oder weniger belastet hat, der hat dazu geführt, dass viele Menschen wach geworden sind und jetzt richtig in das Eigenbewusstsein und auch in die eigene Handlung reinkommen.
Ja, ich bin zum Beispiel gerade an dem Thema Johanniskraut. Und da kann ich nur jedem, der ein bisschen in diesen Zeiten zu Depressionen neigt, aber auch wer wirkliche Depressionen hat oder Angststörungen und so weiter, der soll natürlich sich Hilfe holen. Das ist ganz klar, wenn es ein wirklich schwerwiegender Befund ist. Aber das Johanniskraut, das eben auch überall wächst, also nicht überall, aber da, wo es nötig ist, wenn ihr das erntet, ich werde einen Podcast dazu machen, spätestens morgen, um euch da nähere Informationen zu bringen, so ein hochspannendes Thema. Oder auch eben die Brennnesselwurzel. Klinghardt wird darüber reden, Dr. Klinghardt. Ich muss aufhören, weil ich kann natürlich stundenlang, könnte ich jetzt hier wieder alle Kräuter rausholen. Schachtelhalm bin ich gerade dran, den ernte ich. Aber das kommt alles in Podcasts noch. Wir haben im Moment ein bisschen wenig Zeit, um diese eigentlich hier üblichen Dinge zeitgerecht auch vorzuproduzieren. Aber wir bemühen uns. So, ich wollte jetzt euch mal ganz kurz vorlesen, was bei Wikipedia über diesen Online-Supermarkt Picknick steht. Und zwar, das niederländische Unternehmen wurde 2015 von mehreren Beteiligten gegründet. Seit 2018 ist das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen aktiv, seit 2021 auch in Frankreich. Geliefert wird in 45 Städten in Nordrhein-Westfalen, in 40 Städten in den Niederlanden, bislang in 2 Städten in Frankreich. Edeka Rhein-Ruhr ist mit 35% an der Deutschlandgesellschaft von Picknick beteiligt und liefert den Großteil der Lebensmittel, weshalb sich im Sortiment diverse Produkte von Edeka Eigenmarken befinden. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs von 500 im Jahr 2020 auf rund 2000 im April 2021. Der Umsatz wurde im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr für den Gesamtkonzern von 232,7 Millionen Euro auf 470 Millionen verdoppelt. In Deutschland stieg er um 30% auf 155 Millionen. Zunächst war eine Expansion ins Vereinigte Königreich geplant, also Großbritannien. Dann wurden diese Pläne nach dem Brexit auf Spanien geändert und Frankreich. Die französische Picknick-Tochter wurde Anfang 2021 gegründet. Ausgeliefert wird ausschließlich mit elektrischen Lieferfahrzeugen. Die kommen vom französischen Hersteller Goupil und sie wurden auf der Basis von Gabelstaplern entwickelt. Und ich meine, Andreas, das ist also, das war die wichtigste Meldung hier, die dazu noch gehört. Eine Bestellung ist nur möglich, wenn der Kunde zuvor die Picknick-App auf einem Android- oder iOS-Mobilgerät installiert und sich bei Picknick mit seiner vollständigen Adresse angemeldet hat. Du hast aufmerksam zugehört. Wie würdest du diesen ganzen Fall kommentieren?
Naja, ich finde das schon mal schön, wenn man sagt, dass es von 500 auf 2000 Mitarbeiter gesteigert wurde, während auf der anderen Seite Hunderttausende Arbeitslose entstanden sind in den Supermärkten. Und auf der anderen Seite wird dann nebenbei die App beschrieben, die dann sagt nach dem Motto, ohne Registrierung, ohne Totalüberwachung, ohne dass wir genau wissen, was du kaufst, was du isst, gibt es in Zukunft gar nichts mehr. Also totaler Überwachungsstaat, so wie es George Orwell 1984 geschrieben hat. Also er hat es 1948 geschrieben, aber der Roman heißt 1984. Er hat den Zahlendreher dafür reingebracht für den Titel seines Buches. Und damit ist es eigentlich relativ klar. Das heißt, es soll der Vergangenheit angehören, dass ich beispielsweise in einen Supermarkt gehe und womöglich noch mit Bargeld irgendein Produkt kaufe und niemand weiß, was ich gerade esse. Uiuiui. Da fehlt dann dem Staat beziehungsweise die Strukturen hinter dem Staat. Der Staat führt ja nur noch aus. Da fehlt ihm die totale Kontrolle. Es ist mittlerweile ja alles relativ einfach nachzuvollziehen.
Ja, also es heißt kontaktlos. Es geht immer weiter in Richtung kontaktlos, alles über online. Wenn ich mir vorstelle, wie es ist, wenn man einkaufen geht, wenn man Nachbarn trifft oder wenn man tatsächlich mit der Verkäuferin an der Käsetheke einen netten Talk hat, wenn sie gute Laune hat oder so, ne? Und man steht in der Reihe an der Kasse und wenn man sich nur gegenseitig mustert, das sind ja alles soziale Kontakte, die ja schon eingeschränkt werden, wenn man eine Maske tragen muss, weil man dann gar nicht mehr so gut jemanden mustern kann und herausfinden könnte, wie denkt der eigentlich jetzt oder wie ist der eingestellt?
Ja, wir kennen den Begriff der Zombifizierung aus den Unternehmen. Markus Krall zum Beispiel hat von den Zombie-Unternehmen geschrieben. Und er hat es dann wirklich ganz deutlich auf den Punkt gebracht, dass Unternehmen, die eigentlich längst pleite sein müssten, dass man die noch irgendwie künstlich am Leben hält, bis zu einem gewissen Grad. Und dann wird eben halt die Zufuhr, die Unterstützung von staatlicher Seite abgebrochen und dann brechen die zusammen. Und im Vorfeld sind sie dann Zombie-Unternehmen gewesen. So, und genau dasselbe Prinzip wendet man bei den Menschen an, auch eine Zombifizierung. Die Menschen werden in die Abhängigkeit gebracht, sind eigentlich gar nicht mehr allein lebensfähig, handlungsfähig, entscheidungsfähig. Das nimmt man ihnen weg, die Möglichkeiten. Sie werden zombifiziert. Und in dem Moment, wenn es denn soweit ist, dass sie mehr oder weniger schon einen Befehl müssen, dass sie noch atmen oder was trinken, weil sie sonst verdursten oder eben halt ersticken, dann ist der Punkt erreicht, wo sie sagen, so, und wenn du jetzt nicht spurst, was wir sagen, dann atmest du nicht mehr, dann isst du nichts mehr und dann trinkst du nichts mehr. Es ist wirklich wirklich unglaublich, was für eine düstere Energie hier über dieser Welt wabert.
Ja, sie wabert, es muss alles hochkochen, damit das Licht der Wahrheit da reinstrahlen kann und vor allem alles, was falsch läuft, erstmal sichtbar gemacht werden muss. Wir müssen jetzt die Dinge so erkennen, damit wir wissen, was falsch läuft und was nicht. Und unsere, naja, also das ist das, worüber wir ja hier immer wieder reden. Unserer Ansicht nach ist das Einzige, was uns stabil und verlässlich zur Verfügung steht, das Schöpfungswerk, die Naturgesetze, die ja ganz klar und deutlich vor uns liegen, die immer verlässlich gleich funktionieren. Ich meine, wir haben jetzt Mitte Juli und wir haben Sommer. Ist ganz klar, es schneit nicht. Außer der Mensch greift ein und pumpt da irgendwelche Wolken mit irgendwas auf und verändert dadurch das Wetter. Aber nach den Gesetzen der Natur passiert das eben nicht, sondern im Juli ist Sommer, im Oktober ist Herbst, im Januar ist Winter. Und verbunden damit sind die Ereignisse in der Natur, die Blüte, die Reife von Früchten, die Ernte, das Absterben der Bäume. Das heißt, Andreas, wir haben ja verlässliche Strukturen, an denen wir uns weiter orientieren können und müssen mehr und mehr erkennen, dass das, was Menschenhirn und Menschenhand geschaffen hat, tatsächlich nicht dem Pfifferling mehr wert ist.
Ja, es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, immer wieder zwischendurch, weil sonst entsteht vielleicht der Eindruck, dass wir destruktive Schwingungen verbreiten, statt über die destruktiven Schwingungen zu berichten, die verbreitet werden und auch werden sollen. Wir sind genau auf der Gegenseite unterwegs. Wir berichten darüber und gehen auch immer wieder darauf ein, wie wichtig es ist, dass man diese Dinge managen kann. Wenn man weiß, wie das Gesetz der Wechselwirkung funktioniert, wenn man weiß, wie das Gesetz der Anziehung der Gleichart funktioniert, wenn man weiß, wie das Gesetz der Schwere funktioniert, wenn ich ein Balsaholzstück habe und versuche es auf den Grund eines Sees zu legen, dann bleibt es dort nicht liegen, sondern es steigt auf. Und wenn ich einen Stein in die Luft halte und ich lasse ihn los, dann fällt er runter und bleibt nicht in der Luft hängen, weil nämlich die Schwere zu groß ist oder die Leichte zu groß bei dem Stück mit dem Balsaholz beispielsweise. Und wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, auch für unsere Seele, nämlich dass wir ein Bestreben haben, immer dorthin zu gehen, wo wir hingehören, und das hängt auch mit der Seelenleichtigkeit zusammen, mit der Lichtdurchflutung unserer eigenen Seele, und schon steigen wir auf. Wenn wir uns aber runterziehen, zum Beispiel durch destruktive Nachrichten, und das auf Dauer, dann geraten wir immer tiefer in eine Spirale. Unsere Gedanken, unsere Empfindungen steigen nach außen über die Gedanken, und diese Ausstrahlungen unserer Gedanken, man musste dich das so ein bisschen vorstellen wie eine Comic-Sprechblase, so mache ich das immer, und die geht dann irgendwo in den Raum und verbindet sich mit gleichartigen Gedanken anderer Menschen. Die können in Australien oder sonst wo sitzen, das ist nicht die Frage. Raum und Zeit spielt hier eine etwas andere Rolle, und dadurch verstärken sich diese Gedanken. Und wenn ich mich jetzt entsprechend förderlich ausstelle und ich sage, es wird gut, verstärken auch sich diese Gedanken. Trotz dieser dramatischen Themen werden wir immer wieder gefragt, wie könnt ihr noch so fröhlich dabei sein? Ja, weil wir im Gottvertrauen sind, ganz einfach. Und weil wir wissen, wenn wir Disteln säen, können wir keinen Mais ernten. So einfach ist das. Und wenn wir Gutes geben, dann muss auch Gutes zurückkommen. Und wir sind nicht in einer Opfer-Täter-Struktur. Da gibt es die Bösen und dann gibt es die Guten, die darunter leiden. Jeder ist an der Stelle, die er sich selber auch erarbeitet hat. Und das klingt manchmal ein bisschen schwierig für die Menschen, die gerade in einem großen Leidensprozess sind. Ich verstehe das auch. Aber wenn man versucht, und da bietet sich an, diese grünen Bücher im Lichte der Wahrheit zu lesen, wenn man versucht, eben halt die Schöpfungsarchitektur zu verstehen im ersten Schritt, so ist es bei mir gewesen, und im zweiten Schritt auch durchzuempfinden. In der Reihenfolge war es bei mir, es gibt welche, die eher spirituell veranlagt sind, die empfinden es im Vorfelde und verstehen es dann erst verstandesmäßig im Nachhinein. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass beide Teile des Gehirns, sowohl der Verstand als Werkzeug, als auch der Geist als Werkzeugführer und als Verbindung zur Schöpferkraft, beide gleichmäßig genutzt und aufgeteilt werden. Und wenn man diese Situation hat, Geist und Verstand koordinieren zu können, auf einer Ebene zu haben, so, wobei der Geist ein kleines Tickchen höher stehen muss, denn er ist letztendlich auch der Führer des Verstandes. Es ist ja ein Problem, dass man das Wort Führer gar nicht nennen darf. Es ist ja ganz furchtbar, dass man solche Begriffe so schlecht belegt hat. Aber wenn man das gemacht hat, dann kommt man wunderbar auch in eine neue Schwingung rein und die durchsteht man, egal was da jetzt kommen mag.
Ja, danke für diese Ausführungen nochmal. Und ich habe gerade eine Meldung von Newsweek, also durchaus einem amerikanischen Medien, Mainstream-Medium aufgemacht. Und da heißt es in der Überschrift: Ein Volksaufstand gegen die Eliten ist global geworden. Und das ist ein Meinungsartikel, der da veröffentlicht wurde und der eigentlich das bestätigt, was du gerade sagst, Andreas. Es ist jetzt eine Art Zeit der Entscheidung da. Es ist die Zeit des Erwachens. Durch all das, was wir jetzt durchmachen müssen, ob Mikrobe, ob Klimawandel, ob eine neue Mikrobe, ob Lebensmittelknappheit, ob Energieknappheit. Das sind ja Themen, die die ganze Welt belasten im Moment. Aufgrund dieser Einschränkungen und Bedrängnis hinterfragen natürlich die Leute jetzt mehr und mehr. Das heißt, der Geist kommt in Bewegung. Es geht nicht mehr nur, ich will Geld verdienen, ich will jetzt hier meine Familie versorgen, in Urlaub fahren, sondern hey, was ist hier eigentlich los? Was machen wir hier alle? Und es heißt hier in dem Artikel, dieser Volksaufstand gegen die Eliten und deren Werte geht um die ganze Welt. Der Widerstand der Mittel- und Unterschicht gegen das, was, das ist dieser Autor Rob Henderson, als Luxusglauben der Eliten bezeichnet hat, wächst, da die Menschen im Alltag erkennen, welchen Schaden sie und ihre Gemeinschaften dadurch erleiden. Und dann wird hier angeführt, dieser Canadian Trucker Convoy, das ging ja im Februar los, wenn wir uns alle erinnern. Das Ganze ging dann nach USA rüber und dann ging es weiter. Hier werden jetzt tatsächlich auch die niederländischen Landwirte als Beispiel herangezogen, die Proteste gegen die Regierungen. Dann heißt es, dass das jetzt zwar auf Deutschland sich weiter überträgt, aber die Auswirkungen werden global sein. Denn es gibt die ernsthafte Verknappung nun von Eiern, von Milch, von Fleisch und von Getreide. Und die Niederlande sind, das wird hier auch nochmal erläutert, nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Agrarexport der Welt, was das Land mit seinen knapp 17 Millionen Einwohnern zu einer Lebensmittelsupermacht macht. Das ist vielleicht auch noch nicht allen ganz klar. Und es heißt hier, besonders frustrierend ist, dass die Regierung genau weiß, dass das, was sie von den Landwirten verlangt, viele von ihnen in den Ruin treiben wird. Tatsächlich hatte die Regierung ursprünglich geplant, das Tempo zu verlangsamen, bis eine Klage von Umweltgruppen 2019 eine Beschleunigung des Zeitplans erzwang. Andreas, auch das immer wieder Beschleunigung der Zeitpläne. Wir sehen ja eben auch, was in Deutschland, und damit kommen wir auch gleich zum Thema Energieversorgung nach Deutschland, was hier auch immer deutlicher wird. Das bedeutet mit anderen Worten, nicht nur die Teilung der Welt in Ost und West, kann man jetzt ganz pauschal so sagen, im Einzelnen ist es geostrategisch ein bisschen anders natürlich, aber die Teilung der Weltmacht, das heißt, das sind ja auch verschiedene Weltanschauungen, wenn wir jetzt auch gerade an Arabien denken und so weiter, worüber wir heute schon gesprochen haben. Und dann eben diese Probleme, die plötzlich das, was vielleicht lange gebrodelt hat bei den Menschen, worüber sie sich nie so ausgelassen haben, jetzt langsam hochkocht. Der Deckel, der auf diesem Druckkessel noch liegt, könnte ja innerhalb von kurzer Zeit wegfliegen, wenn man sich die Entwicklungen anschaut.
Ja, die Corona-Narrative, die ganzen Dinge, die wir erleben mussten, bis hin zu diesen ganz eindeutigen, ich sag mal, Interpretationen dieser Kriegssituation, die wir zurzeit in Europa haben. All diese Dinge, die fordern uns natürlich und geben uns die große Chance, eigenmächtig zu werden, sich selbst wieder auf sich zu besinnen und eigenmächtig zu handeln. Und die Menschen, die jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen gegen diese selbsternannte Elite, es ist ja nicht eine Elite, sondern sie nennt sich Elite. Elite ist ja eigentlich immer der Beste. Wenn ich sage beispielsweise, ein elitärer Tennisspieler, dann gehe ich davon aus, dass der ordentlich mit dem Schläger umgehen kann, dass der ein besonders guter Tennisspieler ist und nicht nur ein besonders schlechter, der vielleicht nur über viel Geld verfügt und viele Tennisplätze hat. Das ist was ganz anderes. Das ist noch nicht die Elite. Und genauso beim Boxen oder bei sonstigen Sportarten auch. Und wir Menschen sind jetzt gefordert, uns selbst zu besinnen. Entweder Eigenmacht oder Ohnmacht. Und genau zwischen diesen beiden großen Bevölkerungsgruppen wird es sich jetzt entscheiden. Diejenigen, die aufstehen und erkennen ihre Eigenverantwortlichkeit und ermächtigen sich selbst. Und damit gehen sie auch gegen Unterdrücker an, die nämlich ihre Eigenmacht einzuschränken versucht. Und auf der anderen Seite die Ohnmächtigen, die aufgegeben haben und zu allem Ja und Amen sagen und das System sogar noch verteidigen, einfach nur, weil es am bequemsten ist und die Trägheit sie mehr oder weniger steuert. Und wer dabei durchkommt im Rahmen dieses Systems und dieses Umbruchs der Menschheit, wie es Milorad Krstić in seinem gleichnamigen Buch beschrieben hat, da braucht man, glaube ich, nicht drüber nachdenken, wer hier die Chancen hat.
In diesem Newsweek-Artikel heißt es am Ende auch, nochmal Bezug nehmend auf Niederlande und Deutschland, was die Landwirte-Protestaktionen angeht, dass die Eliten des Landes sich ähnlich verhalten wie zum Beispiel auch in den USA. Und zwar nicht nur in der Regierung, die Medien weigern sich sogar über die Proteste zu berichten, heißt es hier. Also das hat sich auch bis nach USA rumgesprochen. Und wenn sie es doch tun, dann stellen sie die Bauern als Extremisten hin. Und weiter heißt es, warum diese Diskrepanz? Alle zuverlässigen Umfragen in europäischen Redaktionen von Deutschland bis zu den Niederlanden zeigen, dass der Klimawandel für Journalisten ein viel wichtigeres Thema ist als für die normale Bevölkerung. Es ist nicht so, dass die Durchschnittsbürger nicht sich für den Klimawandel interessierten, aber sie haben den gesunden Menschenverstand, um zu wissen, dass die Zerstörung ihres Hofes, damit die Emissionsziele der Regierung erst 2030 statt 35 erreicht werden können, das Klima des Planeten nicht verändern wird.
Genau hier sehen wir den Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Und ich habe gerade gestern gesehen, wie Donald Trump eine Rede gehalten hat vor den Republikanern in Alaska und hat sich da ein bisschen mokiert und auch ein bisschen lächerlich gemacht über diese Klimanarrative in Anbetracht der ernsten Lage, die wir haben. Denn er hat ganz deutlich gemacht, dass wir auf der einen Seite sagen, dass die Klimaproblematik angeblich das Schlimmste sein soll, auf der anderen Seite die Waffenproduktion eben halt um mehrere 100% gesteigert werden und das dient nicht unbedingt der Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Und das bekommen die Leute immer mehr mit und er hat Riesenapplaus bekommen. Ich weiß nur, wie die Presse darauf aus dem Westen reagiert hatte. Schaum vor dem Mund hatten sie, haben gesagt, das ist reiner Populismus und das ist völlig extrem und völlig absurd. Und dann wird dann argumentiert, dass dann irgendwelche Zusammenhänge sowohl von Donald Trump oder auch anderen, die man nicht mag, dann völlig vereinfacht dargestellt werden. Und dann höre ich mir dann eben halt einen von den Mainstreamern an, die dann von den Massenmedien dann forciert werden und der rote Teppich wird ausgerollt. Und noch simpler als dies bringen, kann man es dann gar nicht bringen. Also diese offensichtliche zweierlei Maßinterpretation ist eben halt so ziemlich eindeutig. Die Menschen werden wach, immer schneller und das System muss immer mehr beschleunigen, um gegen anzukommen. Und ich glaube, das System stolpert gerade.
Genau das ist es. Wir können das mit beobachten. Wir können es vor allem auch mit unterstützen, dass nicht das, was den Menschen nur noch schadet und zusetzt und sie in Angst und Schrecken versetzen und sie als Marionetten agieren oder reagieren lässt, dass das eben nicht der richtige Weg ist, sondern dass es zu einem menschlichen Miteinander kommen muss, zu einer echten Lösungssuche, die allerdings im Moment sich nicht abzeichnet. Die Menschen werden auf die Straßen gehen und es wird Unruhen geben. Und wenn wir uns die Energiepolitik Deutschlands angucken, dann wissen wir, dass seit heute Montag Nord Stream abgeschaltet ist, die Nord Stream 1. Und das ist ja lange angekündigt worden. Und ob nach der Wartung, es ist ja für Wartungsarbeiten, die übrigens ganz regelmäßig durchgeführt werden, ob nach der Wartung wieder russisches Gas nach Deutschland strömt, heißt es hier zum Beispiel jetzt in einem Artikel der Welt, sei ungewiss. Und das ist ja auch das, was Robert Habeck die ganze Zeit befürchtet, dass dem eben nicht mehr so sein wird. Seit heute Morgen 6 Uhr wurde der Gasfluss heruntergefahren. Das hat ein Sprecher des Betreibers der Nord Stream AG mitgeteilt. Und bis der tatsächliche Fluss komplett auf Null stehe, werde es noch ein paar Stunden dauern. Bis zum 21. Juli dauern laut Betreibergesellschaft diese Arbeiten. In diesen 10 Tagen wird kein Gas durch die Pipeline nach Deutschland befördert. Und den Angaben nach werden unter anderem Sicherheitssysteme, die Stromversorgung, Brand- und Gasschutz und so weiter überprüft. Ja, und diese Arbeiten finden eben nicht direkt an der Leitung statt, sondern an den Verdichterstationen. Und die sollten unter normalen Umständen im geplanten Zeitraum fertiggestellt werden. Andreas, das russische Unternehmen Gazprom hatte ja diese Gaslieferungen bereits im Juni mit Verweis auf technische Probleme deutlich gedrosselt. Und die Bundesregierung sagt, diese Kürzung ist politisch motiviert.
Ja, das ist eigentlich immer ganz klar, dass hier so Affektdiskussionen dann kommen. Also Herr Habeck unterrichtet uns ja regelmäßig. Unterrichtet ist schon ein schöner Begriff, denn man wird also nach unten gerichtet und er richtet momentan sein Volk nach unten. Er sprach gestern davon, oder heute, glaube ich, habe ich das gerade gelesen, dass eine dramatische Situation auf das deutsche Volk zukommt, die bis an die Grenzen des Erträglichen rangehen und darüber hinaus. Was heißt eigentlich, wenn es über die Grenzen des Erträglichen hinausgeht? Bedeutet das, dass dann die Menschen, deren Todesfälle mit einkalkuliert werden, durch Friertod oder was auch immer? Also man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Da bekommt ja der Begriff Völkermord jetzt plötzlich eine ganz andere Dimension, wenn man über solche Dinge spricht. Wenn man weiß, dass auf der anderen Seite, Eva zuckt gerade zusammen bei diesem Begriff, wenn ich sehe auf der anderen Seite, dass die Nord Stream 2 fertig liegt und man sofort im Prinzip das Problem lösen könnte, um im Rahmen des Manövers des letzten Augenblicks eine Katastrophe zu verhindern. Und aus dem Prinzip heraus, weil das dient dann dem bösen Putin heraus, können wir das nicht machen. Genau wie mit der Klimaerwärmung, das spielt dann plötzlich auch gar keine Rolle, wenn es gegen Putin geht. Das merken doch die Leute. Es kann so nicht weitergehen. Ich nehme deshalb bewusst diese Vokabeln in den Mund, weil ich einfach es kaum ertragen kann, wenn ich sehe, wie hier eine Politik über die Menschen mehr oder weniger regelrecht richtet, hinrichtet. Und das sind für mich Dinge, die untragbar sind.
Ja, das klingt natürlich wieder nach Panikmache, aber wenn man sich die Meldungen genau anguckt, dann weiß man, wo die Panikmache herkommt.
Das hat er gesagt, wenn er sagt, es geht über das Erträgliche hinaus. Er spricht von einer katastrophalen Lage. Das sind absolute Vokabeln. Für einen Politiker ist das der größte anzunehmende Unfall, der GAU, der da gerade diskutiert wird. Und das ist nicht irgendwie so nach dem Motto, das wird ein bisschen frischer werden diesen Winter, sondern es geht hier um die Beschreibung einer wirklichen Katastrophe.
Und es heißt auch hier in dem Artikel, also Robert Habeck habe eben Bedenken geäußert, dass Russland den Gashahn nicht mehr aufdrehen könnte nach Abschluss der Wartung. Und auch Frankreichs Finanzminister Le Maire hat geäußert, Europa müsse sich darauf einstellen, dass, also Europa, wir reden ja da nicht nur von Deutschland oder Frankreich, sondern von Europa, dass die russischen Gaslieferungen als Vergeltung für die Sanktionen gegen den Kreml und die Unterstützung der Ukraine vollständig eingestellt werden.
Wenn Sie vergelten wollten, dann würden Sie doch nicht im nächsten Atemzug sagen, Nord Stream 2 ist da, wir sind sofort bereit zu liefern. Das ist keine Vergeltung. Und wenn man jetzt sagt aus dem Westen, ja, aber da geht es denn darum, dass Sie uns dann über diesen Weg an die Nord Stream 2 dann ranbekommen, ja, um Himmels Willen, dann ist es eben so. So einfach ist das Ganze. Ich meine, ich sehe einen Oskar Lafontaine, ich sehe seine Frau Wagenknecht beispielsweise, die ganz deutlich genau in dieselbe Richtung sprechen. Und Frau Wagenknecht ist bei YouTube noch nicht abgeschaltet worden. Und ich habe gerade gesehen, dass sie, ich glaube, über 600.000 Abonnenten hat. Und das gönne ich ihr, weil sie nämlich eine hervorragende Arbeit macht an dieser Stelle. Aber ich sehe auch andere Menschen, die jetzt wirklich auch ganz deutlich werden, wie Richard David Precht. Ich bin oft mit ihm nicht einer Meinung, aber auch er geht langsam immer ein bisschen höher. Natürlich immer noch im Rahmen seines Mainstream-Framings, was da natürlich immer noch zugrunde liegt. Das ist ganz logisch. Auch ein Markus Lanz, man spürt, dass er zwischen den Zeilen viel weiter denkt als das, was er sagt. Aber er hat natürlich auch eine Familie zu ernähren und so weiter. Das sind ja die Dinge und die ganz normalen Probleme des Lebens, die uns einschränken. Unterm Strich gesehen entsteht hier gerade etwas.
Es entsteht ein Widerstand, der immer deutlicher wird. Ja, und ganz kurz noch, Gazprom hat heute auch die Liefermengen nach Österreich und Italien gekürzt. Am Montag hat der, also heute hat der österreichische Energieversorger OMV mitgeteilt, dass Gazprom informiert habe, dass nahe der slowakischen Grenze nur noch rund 70% weniger Gas ankomme, so rum. Also als bestellt und auch Mitte Juni wurde da ja auch schon reduziert und auch der italienische Energieversorger Eni hat mitgeteilt, es kommt jetzt weniger Gas aus Russland im Land an.
Ich glaube, die sagen das auch deshalb in ihren Pressemitteilungen, weil diese Unternehmen wie OMV auch stark involviert sind an Nord Stream 2. Die haben dort große Milliardenbeträge investiert, um diese Nord Stream zu bauen. Das hat nicht Gazprom gebaut, das hat nicht der Russe gebaut, sondern das haben auch europäische Unternehmen gebaut. Und zwar zur Hälfte sind es europäische Unternehmen und ganz viele Steuergelder, die da reingepumpt wurden aus dem Westen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass ich glaube, dass diese großen Konzerne hinter den Kulissen, glaube ich nicht, das kann ich sogar sagen, dass es so ist, weil ich habe öfters mit den Leuten Kontakt, auch mit auf Vorstandsebene von Kraftwerken, von allen möglichen Unternehmungen der Energieversorgung, die sagen, das, was wir hier machen, ist der absolute Irrsinn. Die Konzernbosse und die Strategen hinter den Strukturen, die glauben das Ganze selbst nicht, was vorgegeben wird, zumindest zu großen Teilen.
Und jetzt beginnt die Diskussion, von der wir schon lange angenommen haben, dass sie kommt. Bundesnetzagenturchef Müller hat ja nun die zweite Stufe ausgelöst von insgesamt 3 Notfallplan Energie und hat gesagt, ja, also die privaten Haushalte sind sicher und erstmal sind die Industriestandorte dran, dass die runtergefahren werden müssen, wenn der böse Iwan eben kein Gas mehr liefert. Und jetzt aber meldet sich die chemische Industrie zu Wort, weil die nämlich eigentlich dann auch gleich mit über die Wupper gehen würde. Und die sagen jetzt, dass der Vorrang der privaten Haushalte in Zweifel zu ziehen sei. Auf die Frage, ob Firmen gegenüber Privathaushalten eben bevorzugt werden müssten, antwortet der Chef des Chemieindustrieverbandes, wie heißt der, Christian Kullmann, die Sicherung der Arbeitsplätze und damit des Einkommens sei für die Familien wichtig und stehe für die Gesellschaft höher als die vollständige Sicherstellung der privaten Gasversorgung. Das hat er gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt. Und er sagt wörtlich, was nützt es, wenn die Haushalte zwar weiter Gas bekämen, es aber nicht mehr bezahlen könnten?
Ja, es ist wirklich schwer zu kommentieren. Ich möchte noch mal den Zusammenhang hier rüberbringen. Wenn wir darüber sprechen, dass der Gasdruck beispielsweise in den Leitungen ein wenig abnimmt, Schwankungen sind, dann interpretiert die Gastherme damit eventuell ein Leck und schaltet automatisch die Gastherme ab, blockiert. Und die muss dann ziemlich aufwendig wieder in Gang gesetzt werden. Wenn der Strom aber ausfällt, die Gastherme ausfällt, übrigens glauben viele, wenn der Russe kein Gas mehr liefert, dass sie sagen, ich bin nicht davon betroffen. Wir haben ja eine Ölheizung. Mit dem Gas hängt aber auch zusammen die Stromversorgung. Und ohne Strom funktioniert auch die Ölheizung nicht, weil dort elektrische Aggregate angeschlossen sind. Auch das muss den Menschen wirklich klar sein. Das Ganze hat ja viel größere Dimensionen, als sich alle überhaupt noch vorstellen können. Wir denken zum Beispiel an die Wasserleitungen beispielsweise. Wenn jetzt nämlich kein Strom mehr kommt, weil zum Beispiel das Gas nicht mehr kommt, dass der Strom nicht mehr richtig ausgesteuert werden kann, und beispielsweise die Wasserleitungen platzen sollten, weil nämlich die Heizsysteme dann nicht mehr funktionieren, dann frage ich mich, wie funktioniert das denn, bis man allein die Gasthermen wieder in Gang gesetzt hat, bis man die Wasserleitungen wieder geflickt hat und das bei 43 Millionen Haushalten in Deutschland alleine? Wie soll das alleine wieder in Gang gesetzt werden? Ein weiteres Thema, die Kernkraftwerke zum Beispiel, die spielen ja eine große Rolle jetzt wieder in Zukunft, weil man sagt, wir kommen mit dieser Energiepolitik nicht hin. Kernkraftwerke arbeiten mit einem Zweikühlkreislaufsystem, mit einem Zweikreiskühlsystem. Es gibt einmal die Kühlung, die man aus Flüssen bewerkstelligt. Das heißt, da werden aus Flüssen oder aus Seen werden beispielsweise, Flüssen sind es, werden Wasser abgesaugt. Das läuft dann durch eine Art schneckenartiges System von Röhren, womit dann im Prinzip etwas abgekühlt wird, ein großer Block abgekühlt wird. Und innerhalb dieses Blocks gibt es ein zweites geschlossenes Kühlkreissystem. Das läuft dann mit entsprechendem vorbereiteten Wasser. Ich sage mal, wie eine Art destilliertes Wasser, ein bisschen komplizierter, dass keine Verkalkung stattfindet, die zum Beispiel den Reaktor abkühlen. Wenn jetzt beispielsweise dieses Wasser nachgefüllt werden muss, und das muss regelmäßig nachgefüllt werden, da braucht auch das Kernkraftwerk, braucht permanent die Wasserversorgung der städtischen Versorgung und so weiter. Und wenn man sich das mal anguckt, und ich habe das gerade mal gemacht, ich werde mich dann noch ein bisschen darauf vorbereiten und noch ein bisschen genauer darauf eingehen, von einem Ingenieur, der sich damit beschäftigt hat. Wenn wir beispielsweise jetzt die Wasserversorgung nicht mehr haben, dann muss dieses Kernkraftwerk entsprechend runtergefahren werden. Und ich glaube, das ist vielen eigentlich überhaupt noch nicht klar, wie eins ins andere greift. Und die Notfallversorgung, die ja festgehalten ist, entsprechende Notfallfibeln für die Fälle, dass ein Kraftwerk mal ausfällt und so weiter, die sehen im Prinzip diesen Wasserversorgungsausfall nicht vor, weil man offenbar immer davon ausgeht, dass wenn sowieso nur ein Kraftwerk ausfällt, aber nicht mehrere. Wenn wir aber von einem Blackout sprechen, ist das eben halt eine Riesenfläche. Diese ganzen Dinge, die frage ich mich, ob die alle ordnungsgemäß durchgeprüft wurden, da bin ich gerade dann und dran und da werde ich dann auch entsprechend noch was zu machen.
Dankeschön für diese Erklärung, die sicher einige interessieren. Andreas, ich möchte nochmal den Chef des Verbandes der chemischen Industrie, Herrn Kuhlmann, zitieren, der in der Süddeutschen gewarnt hat vor einer tiefen Wirtschaftskrise. Er sagt wörtlich, für den Fall eines vollständigen Gasembargos befürchte ich den Herzinfarkt der deutschen Wirtschaft, auch unserer Branche. Ohne Chemie stehe Deutschland still. Denn chemische Produkte, heißt es hier, würden für 90% aller Produktionsprozesse benötigt. Die Folgen für die Beschäftigten wären gravierend. Es drohe eine schlimme Krise, auch gesellschaftlich und sozial. Das heißt, wir hören diese Warnungen von vielen Seiten, einschließlich aus der Regierung in Berlin, ohne dass ein einziges Mal überhaupt nur erwähnt wird oder erwogen wird, dass man sich zu diplomatischen Gesprächen mit dem Gaslieferanten Russland an einen Tisch setzt und sagt, okay, wir sollten jetzt einfach versuchen, wieder in Frieden zu kommen. Denn sag mir doch mal, versuch du mir das mal zu erklären, ich verstehe es einfach nicht. Gut, es gab diesen Angriffskrieg, der war nicht rechtmäßig in der Ukraine im Februar. Es gibt eine Vorgeschichte zu dem Krieg, haben wir auch schon drüber geredet. Aber kann man denn nicht nach solchen Vorkommnissen trotzdem wieder Frieden schließen? Und was hindert uns?
Ja, man kann nicht nur, man muss es sogar. Eine andere Möglichkeit gibt es überhaupt nicht. Wenn man in irgendeiner Form in den Frieden will, geht es ohne Gespräche nicht. Ich habe vorhin gesehen, das Interview, welches der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder, ich glaube, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben hat, bei der FAZ. Und da hat er ganz deutlich gesagt, er wird auf gar keinen Fall den Gesprächskontakt zu Putin aufgeben. Und ehrlich gesagt, können wir alle dankbar dafür sein. Dafür soll er zwar von seiner Partei ausgeschlossen werden, weil es ganz furchtbar ist, wenn man mit dem bösen Feind spricht, weil es ist ja eine unglaubliche Abrichtung der Gedankenwelt, in der wir momentan zu leben haben. So läuft das Ganze. Und der Standardmensch läuft ja einfach so mit. Natürlich gibt es eine Vorgeschichte. Und natürlich ist der Russe nicht unschuldig oder der Westen unschuldig oder der eine oder der andere komplett schuldig, sondern es gibt Grautöne zwischen Schwarz und Weiß. Aber in Kriegszeiten gibt es keine Grautöne, da gibt es nur Schwarz oder Weiß. Alles andere ist nicht möglich. Und genau hier liegt der Punkt. Und wenn jetzt Herr Schröder hoffentlich irgendwann in die Diskussion kommt und Herr Putin und, was für mich noch wichtiger ist, Herrn Medvedev. Wir dürfen Herrn Medvedev nicht vergessen, der spielt nämlich auch eine offenbar sehr, sehr große Rolle. Und dass man hier in eine Diskussion kommt. Und ich glaube, dass jeder bereit ist zu Verhandlungslösungen. Und wenn man beispielsweise jetzt sich mal anguckt, dieses Fiasko, was man gerade dort in den baltischen Staaten, Litauen, Estland und Lettland, dort gerade aufbaut, nämlich mit dieser Geschichte dieser Suwalki-Gasse. Wir haben ja darüber gesprochen, dem Transitweg, wenn Russland von Russland aus nach Russland Waren schicken will, von sich selbst, dann muss man einfach wissen, dass da es richtig krachen kann. Das heißt, wir reden hier also von noch ganz anderen Dingen, die da noch drohen. Und an der Stelle sind Diskussionen möglich. Nun hat aber die NATO gesagt, wir brechen den Kontakt auch der Kommunikation zu Russland ab. Das heißt, wir wollen keine Verhandlung. Das steht dahinter. Es tut mir leid, dass ich das immer so sagen muss und man da rein interpretiert, ich würde hier mich gegen den Westen und für Russland ausmachen. Das ist nicht der Fall. Es geht darum, dass Gegner miteinander ins Gespräch kommen müssen und jeder, der das bewerkstelligen kann, der sollte willkommen sein.
Ja, und inzwischen ist es ja so, dass Kanada die Gasturbine für die Nord Stream Pipeline an Deutschland ausliefert. Das ist jetzt bekannt geworden und Olaf Scholz als deutscher Kanzler zeigt sich erleichtert und hofft, dass damit ein bisschen Entspannung kommt. Denn wir reden hier über Gasengpässe, über Energieengpässe vom Allerfeinsten in Anführungsstrichen. Und Ottawa hat eben erklärt, man werde eine Ausnahme von den Russland-Sanktionen machen und die in Kanada gewartete Turbine nach Deutschland zurückschicken. Man hatte zunächst gezögert, weil eben die Lieferung an den russischen Energiekonzern Gazprom gegen die Sanktionsvorschriften verstoßen hatten oder hätten. Aber nun wird sie eben ausgeliefert. Und das wiederum passt der Ukraine nicht, Andreas. Denn die sind jetzt sauer geworden. Man hat protestiert gegen die geplante Lieferung. Man sei zutiefst enttäuscht über die Entscheidung der kanadischen Regierung, in diesem Fall eben diese Ausnahme gemacht zu haben, hieß es in einer gestern am Sonntag veröffentlichten Erklärung von Außen- und Energieministerium in Kiew. Wörtlich, wir fordern die kanadische Regierung auf, diese Entscheidung zu überdenken und die Integrität des Sanktionssystems sicherzustellen.
Na, da kann ich nichts zu sagen. Ich meine, das finde ich auch völlig in Ordnung. Da können die sich gerne drüber aufregen. Aber ganz ehrlich, Kanada ist ein souveränes Land. Andere Länder sind das auch und die können für sich selbst entscheiden. Und irgendwann ist auch der Punkt, wo man sagt, okay, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Das haben sie hiermit kundgetan. Aber es geht hier um etwas anderes. Hätte man beispielsweise Nord Stream 2 jetzt aufgemacht, dann wäre das Drama noch wesentlich größer geworden. Und insofern denke ich mal, ist das ein ganz normaler Vorgang. Übrigens, bis zum heutigen Tage fließt durch die Ukraine russisches Öl durch deren Pipelines, wovon die Ukraine nach wie vor täglich partizipiert. Aus welchem Grunde blockiert beispielsweise die Ukraine denn nicht ihre Rohrleitungssysteme? Zum Beispiel könnten sie theoretisch machen. Sie sind doch sowieso auf Krawall. Und insofern könnte man das ja machen, weil ja letztendlich auch der Krieg ungerechterweise gegen die Ukraine läuft, das ist ja klar. Aber in der Kante gibt es nun einmal bestimmte Verträge, die auch über den Krieg erhaben sind und weiterlaufen müssen. Und aus diesem Grunde läuft das wahrscheinlich auch noch. Und man ist sogar sauer, dass zu wenig durchläuft, weil nämlich aufgrund der maroden Struktur dieser Pipeline in der Ukraine weniger Gas läuft, als man eigentlich normalerweise durchlaufen lassen könnte. Das bedeutet natürlich auch weniger Durchlaufgebühren für die ukrainische Regierung. Also darüber ist man sauer. Ich verstehe diese etwas doppelte Moral dahinter irgendwie nicht so richtig, die dahinter steht. Man sagt, wir dürfen, aber ihr auf gar keinen Fall.
Es gab ja einen weiteren Skandal in der Ukraine am Samstag. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Botschafter der Ukraine in Deutschland, Herrn Melnyk, abberufen. Und dazu hat das Präsidialamt des Präsidenten der Ukraine am Samstag auch eine Veröffentlichung hervorgebracht. Darin heißt es lediglich, dass der Präsident Melnyk aus Deutschland abberufe. Zuvor hatte der ukrainische Journalist Trubezkoi den Vorgang in einem Tweet vermeldet. Und bereits unter der Woche hatten mehrere Medien berichtet, dass Melnyk ins ukrainische Außenministerium nach Kiew wechseln soll. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat oder will aus Regierungskreisen in Kiew erfahren haben, dass Selenskyj einen Vorschlag des ukrainischen Außenministeriums weitergibt, damit dass Herr Melnyk zum Vize-Außenminister ernannt werden soll. Und das könnte noch im Herbst vollzogen werden.
Da kann ich nichts zu sagen. Das ist die Sache der Ukraine. Das können die gerne machen und die können auch wen auch immer reinsetzen als Minister. Aber entscheidend ist ganz einfach, dass er aus Deutschland rausgeflogen ist. Und das musste auch sein. Denn er hat sich nun einmal, er hat die Taten von dem Bandera oder die Mittaten, er war nun ein Kollaborateur der Nazis. So kann man es auch in jedem Wikipedia-Eintrag finden. Und wenn diese Taten, gerade im Bereich, was die Nazis nun gemacht haben, und das ist ja nun mehr als bekannt, wenn da Verharmlosungen oder Relativierungen stattfinden, sind solche Leute nicht tragbar. Ganz einfach. Punkt aus.
Ja, also es waren tatsächlich wohl auch Aussagen, die Melnyk getätigt hatte in einem Interview mit dem Journalisten Thilo Jung. Das Ganze hier meldet die Berliner Zeitung. Und in diesem Interview hatte Melnyk sich geweigert, den ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera als Faschisten zu bezeichnen und dessen Beteiligung an Massakern an Polen und Juden in der Ukraine geleugnet und heruntergespielt. Und dieser Fehltritt war groß genug, dass sich sogar das ukrainische Außenministerium zu einer Distanzierung von den Äußerungen genötigt sah. Und die Kritik aus Israel und Polen war immens gewesen und auch in Deutschland hatte Melnyk durch die Äußerungen erheblich an Unterstützung eingebüßt. Hier heißt es, der sonst so schlagfertige Melnyk hatte anschließend tagelang nichts dazu gesagt, reagierte dann aber am Dienstag letzter Woche mit einem Tweet auf die Vorwürfe. Seine Worte adressierte er ausdrücklich auch an die lieben jüdischen Mitbürger, wie es heißt, und er sprach von absurden Vorwürfen, die er entschieden zurückweise. Ja, also es ist eben dementsprechend gekommen. Wir werden sehen, wie auch diese Geschichte weitergeht. Andreas, wir hätten wieder mal noch viele Themen mehr gehabt, aber ja, wir sind fertig. Du müsstest das Orchester bitten, dass die jetzt mit der Musik anfangen. Und wir werden übermorgen weiter berichten, auch über die Waffen, die an die Ukraine geliefert werden und in Wahrheit ja auch an Russland verkauft werden, wie wir hier die Meldung vorliegen haben. Aber da gehen wir am Mittwoch genauer drauf ein.
Ja, aber trotzdem, das finde ich schon ganz spannend, dass also die Waffen von Macron ganz speziell, und zwar Hochleistungswaffen, verkauft werden nach Russland auf dem Schwarzmarkt und zwar von der Ukraine. Das wird jetzt eben berichtet und das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema am Mittwoch.
Da kommen wir hin. Ihr Lieben, bleibt in eurer Kraft, bleibt fröhlich. Der Teufel hasst es, wenn man lacht. Und das ist das, wo wir Tag und Nacht dran arbeiten. Soll er sich doch ärgern.
Genau, und deshalb trinken wir jetzt einen Kaffee draußen auf dem Balkon in der Sonne.
Hätte niemand gedacht.
Ja. Deshalb sage ich es nochmal.
Sehr gut. Bis später zum Abendgebet.
Ciao, ciao.